Glaube der Kirche.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer. Am Mikrofon ist Thomas Barlock. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, das sollte man auch einmal sagen. Ich habe gerade die letzten Takte von der Adelheid noch gehört. Der Herr segne dich. Ich glaube, es ist so schön, wenn man so schön in die neue Sendung hinüber begleitet wird, wirklich um den Segen zu bitten, auch jetzt gerade für diese Sendung. Für diese Sendung, wo es heute geht, über die Gabe der Erkenntnis. Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner hat etwas ganz Schönes hier begonnen und ich glaube, das ist ein ganz großer Verdienst. Während wir sonst mehr vielleicht allgemein diffus fast ein bisschen vom Heiligen Geist reden, geht er ganz präzis die einzelnen Gaben durch. Er erklärt, wie im Leben Jesu schon diese Gabe des Heiligen Geistes sichtbar geworden ist und wie es dann im Laufe der Geschichte auch in den Heiligen und eigentlich auch in uns sichtbar werden könnte. Heute sind wir bei der Gabe der Erkenntnis. Und dazu möchte ich eine kleine Begebenheit vom Leben des Heiligen Don Bosco erklären oder erzählen, die meines Erachtens diese Gabe der Erkenntnis, die auch mit der Gabe der Herzensschau zusammenhängt, ganz klar zeigt. Don Bosco konnte ja das Innere seiner Jungen erkennen, insbesondere ihre Sünden. Und er wurde natürlich auch gefragt von seinen späteren Mitbrüdern, wie denn das zugeht. Und ein Zeugnis möchte ich Ihnen vorlesen. Es ist während den Exerzitien. Das sind drei Stufen und das drückt so ganz toll die Gabe aus. Er sagt nämlich zunächst, er hat sie ganz klar während der Exerzitien, diese Schau. Dann danach ist er wieder wie im Dunkel. Er kann sich an bestimmte Sünden nur noch erinnern, wie man vage ein Buch gelesen hat. Aber dass sie da war, ist eben durch das Zeugnis eines Jungen, der bekennt, dass ihm Don Bosco all seine Sünden gesagt hat, keine zu wenig und keine zu viel. Es war so, ich zitiere jetzt aus diesem Zeugnis, Don Bosco sagt selber von sich, in all den Tagen der Exerzitien schaute ich den Herzen meiner Jungen in derselben Weise, wie wenn ich in einem Buch lese. Ich sah klar und genau all ihre Sünden und ihre Schwierigkeiten. Darum spielte es für mich keine Rolle, ob ich in der Beichte ihre Sünden hörte oder ob ich es ihnen sagte. Nachdem die Tage der Exerzitien vorüber waren, bin ich in das Dunkel zurückgekehrt. Ich habe es heute Abend versucht, aber es war nicht mehr möglich. Ich bin wie im Finstern. Mancher wird mich nun fragen, erinnert sich Don Bosco noch an das, was er im Herzen eines jeden gesehen hatte? Und ich antworte, ich erinnere mich nur noch verschwommen an etwas, so wie einer, der ein Buch nur einmal gelesen hat und sich an das Gelesene nur verschwommen erinnert. Darum empfehle ich euch, dass ein jeder den Ratschlag, den ich in der Beichte ihm gab, gut behält und danach trachtet, ihn auszuführen. Zur Bestätigung dessen, was Don Bosco sagte, kann ich, Domenico Rufino, bezeugen, dass ein Jugendlicher mir berichtet hat, er sei zu Don Bosco beichten gegangen in der Absicht, nur eine gewöhnliche Beichte abzulegen. Aber Don Bosco sagte ihm, er würde besser eine Generalbeichte ablegen. Der Junge antwortete, er habe das bereits einmal gemacht und sei jetzt nicht darauf vorbereitet. Da sagte Don Bosco ihm, quäl dich deswegen nicht ab. Was du nicht sagst, das sage ich dir. Und dann fing Don Bosco an, ihm alle seine Sünden aufzuzählen. Er führte sie ihm alle vor, ohne eine Sünde zu viel zu nennen. Haben Sie gemerkt den Unterschied? Die Klarheit, wie in einem Buch, wieder im Dunkel. Don Bosco selber kann es nicht mehr. Und der Zeuge bezeugt, dass er es wirklich erlebt hat. Ich glaube jetzt ein bisschen, Ihnen den Appetit geweckt zu haben nach der Sehnsucht, Herr, schenke uns diese Gabe der Erkenntnis. Und ich bitte nun Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner, uns gleichsam vom Evangelium herkommend diese Gabe aufzuschließen. Ich möchte aber ihn jetzt zuerst ganz herzlich begrüßen. Hans-Martin, ein herzliches guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wir sind schon ganz gespannt. Eine Frage vielleicht zuerst persönlich vorher. Hast du diese Gabe auch schon einmal irgendwie im Zusammenhang mit der charismatischen Bewegung erleben dürfen?
Ja, in einer ganz eigenartigen Weise. Und zwar war ich vor Jahren mal im Paris Le Monial, wo die Leute von Emmanuel sich immer treffen. Und da hieß es, ach ja, ich muss dazu sagen, ich hatte am Morgen vormittags bei einem Mitbruder gebeichtet. Und ja, ich war damals noch Diakon und habe ihm gesagt, dass ich befürchte, dass ich halt in der Erziehung meiner Kinder Fehler gemacht habe, weil sie nicht so in der Kirche zu Hause sind, wie ich es gewünscht hätte. Und am Abend, wie also da verschiedene Leute vorne auf der Bühne stehen, die Worte der Erkenntnis wiedergeben, höre ich plötzlich zu meinem Erstaunen, es sei jemand hier, der befürchte, er hätte seine Kinder nicht richtig erzogen, weil sie nicht so in der Kirche zu Hause seien. Der Herr lässt ihm sagen, er hätte es schon richtig gemacht. Ich war also bass erstaunt. Mein Pater kam gleich auf mich zugelaufen und sagt, komm, geh nach vorne, sag, dass du das bist. Aber es waren 2000 Leute im Saal. Ich habe gesagt, ach nee, ich glaube, da waren noch mehr Leute, die das auch betrifft. Ich habe mich also nicht getraut, mich da zu melden. Aber war frappierend für mich, dass so ein Wort kam.
Herzlichen Dank für dieses schöne Zeugnis. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt mit unseren Hörern, wie diese Gabe des Heiligen Geistes Erkenntnis im Leben Jesu zu sehen ist und wie sie eventuell auch bei uns dann als Hilfe da sein könnte. Bitte schön.
Ja, bei Jesus kommt es an einer ganzen Reihe von Stellen vor. Besonders deutlich ist es bei der Heilung des Gelähmten. Die meisten von unseren Hörern kennen diese Geschichte. Man will einen Gelähmten zu Jesus bringen, aber die Menschen sind da so vor dem Haus, man kommt gar nicht durch. Und dann lassen sie durch das Dach den Gelähmten direkt vor die Füße Jesu. Mit Seilen lassen sie ihn hinunter. Und alle erwarten nun, dass Jesus ein Wort der Heilung spricht. Aber stattdessen sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Wie kommt Jesus dazu zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Er wusste offensichtlich, dieser Mensch war krank, weil da irgendetwas Sündiges in seinem Leben gewesen ist, über das er wohl nicht hinwegkam. Solchen Zusammenhang von Krankheit und Sünde kann es ja manchmal geben. Jesus spricht ja öfters davon. Und er konnte das nur sagen, weil er eben auch in das Herz dieses Mannes hineinschauen konnte und erkannte, warum der krank ist. Und dann hören wir weiter, dass die Pharisäer, die herumstehen, sagen, wie kann der Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Das ist ja eine Gotteslästerung, was der da sagt. Und dann heißt es, Jesus merkte, was sie dachten. Er schaut also auch jetzt in das Herz dieser Pharisäer und erkennt ihre Gedanken. Erneut, also zweimal knapp hintereinander, die Gabe der Erkenntnis. Und so wie an dieser Stelle, so gibt es mehrere Stellen. Einmal heißt es zum Beispiel bei Johannes im zweiten Kapitel, Johannes Evangelium, Vers 24, Jesus wusste, was im Menschen war und er hat es nicht nötig, dass man ihm da was berichtet hat. Beispielsweise auch, wie der Nathanael auf ihn zukommt. Jesus ruft ihm schon entgegen, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Und der Nathanael ist ganz baff erstaunt. Er sieht Jesus zum ersten Mal und fragt ihn, woher kennst du mich, Meister? Und dann sagt Jesus, bevor Philippus dich rief, der ihn also zu Jesus geführt hat, schon vorher habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Jesus hatte also schon gewissermaßen Kontakt mit ihm bekommen und ihn erkennen können von seinem Wesen her, als er noch gar nicht mit ihm persönlich in Kontakt war. Ähnlicher Fall wieder, die Frau am Jakobsbrunnen. wie er da mit ihr spricht, sagt er plötzlich, bring mir deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und da sagt Jesus, ja, da hast du richtig gesprochen. 5 Männer hast du schon gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Auch hier, die Frau ist also dermaßen überrascht, dass Jesus solche Einzelheiten aus ihrem Leben weiß und rennt ja in die Stadt zurück und sagt den Menschen, kommt mal hin mit mir, da ist ein Mann, der hat mir alles gesagt, was in meinem Leben schon war. Oder wieder an einer anderen Stelle, wo die Jünger zu Jesus kommen und er sie fragt, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Eine peinliche Frage für sie, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste von diesem Gespräch auch, ohne dass er dabei war. Wie gesagt, das sind die Gaben der Erkenntnis, die es also in vielfältiger Form gibt und auch schon immer gegeben hat. Auch im Alten Testament kann man Stellen dafür finden. Besonders deutlich sehen wir es dann später auch bei den Jüngern, schon bei Petrus. Sicher erinnern Sie sich dran, dass im Matthäusevangelium heißt, dass Jesus mit den Jüngern in der Gegend von Caesarea Philippi war und dass er die Jünger fragte, ja, was sagen denn die Leute, wer ich eigentlich bin? Und dann sagen sie, ja, Prophet und Ähnliches. Und dann fragt er die Jünger selber, und was sagt denn ihr? Und da antwortet Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hast du nicht aus dir selbst. Das hat dir mein Vater im Himmel eingegeben. Nicht Fleisch und Blut, sondern der Vater im Himmel hat dir das gesagt. Also er spricht dem Petrus, du hattest jetzt eine aus der Gabe der Erkenntnis heraus gesprochen. Erkenntnis, Gabe der Erkenntnis ist also etwas, was mir von oben eingegeben wird. Das ist eine Offenbarung, die Gott mir gibt über Vergangenes, Gegenwärtiges oder auch Zukünftiges, wo mir Dinge plötzlich bewusst werden, die ich auf natürlichem Wege gar nicht wissen kann. Und zwar eben oft mit einer ganz großen Sicherheit und Gewissheit. Wie gesagt, diese sehen wir an mehreren Stellen, besonders deutlich in der Apostelgeschichte. Da ist zum Beispiel der Ananias. Wir kennen diese Geschichte, wo Saulus nach Damaskus geht, wo er zu Boden fällt, wo er blind ist und wo Jesus ihn angesprochen hat. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und nun wird ein Mann hingeschickt, der Ananias, er soll zu diesem Jesus gehen, zu diesem Paulus, Saulus gehen und soll ihm die Hände auflegen. Und diesem Ananias, das muss man mal wirklich nachlesen, das steht im 9. Kapitel der Apostelgeschichte, dem wird ganz genau die Adresse gesagt, wo er diesen Saulus finden wird. Bis die Straße und die Namen und so weiter, alles wird ihm ganz genau gesagt. Das ist ganz typisch Gabe der Erkenntnis, dass man so genaue Anweisungen bekommt. Im nächsten Kapitel, Kapitel 10, ist etwa Petrus oben auf seinem Hausdach, hat er diese Vision mit den Tüchern, wo die unreinen Tiere drinnen sind. Und er denkt noch drüber nach, was denn diese komische Vision bedeuten soll. Da sagt der Herr zu ihm, unten stehen 3 Männer, die nach dir fragen. Geh runter zu ihnen, du darfst ruhig mit ihnen gehen, ich habe sie dir geschickt. Also wieder Gabe der Erkenntnis, dass Gott etwas offenbart, was der Petrus an sich nicht wissen kann. Im 27. Kapitel der Apostelgeschichte, also ziemlich weit hinten, wird berichtet von einem großen Seesturm. Da ist also der Paulus auf der Fahrt durchs Mittelmeer nach Rom und unterwegs kommen sie so einen schlimmen Sturm und die Seeleute geben das sich auf und alle rennen durcheinander, alle sind, es ist ein großes Chaos, keiner hat mehr Hoffnung, gerettet zu werden. Und da kommt Paulus und sagt zu diesen Leuten, ihr sollt keine Sorge haben, mein Gott hat mir heute gezeigt, ihr werdet alle gerettet. Das Schiff geht zwar unter, aber gerettet werden wir alle. Und so kommt es ja dann auch. Wie gesagt, das sind so einige Stellen aus der Bibel, aber die Gabe der Erkenntnis bezieht sich also nicht nur auf die Zeit Jesu und die Evangelien, sondern in der ganzen Kirchengeschichte hindurch. Wir haben ja gerade diesen Bericht vom Pfarrer Ballock über Don Bosco gehört. Das war ja bei ihm sehr bekannt. Da sind die Kinder oft zu ihm gekommen, haben gesagt, Herr Pater, Sie wissen sowieso alles, sagen Sie's. Und da hat er ihnen eben ihre Sünden vorgesagt. Und die Kleinen haben nur immer wieder genickt, gesagt, ja, ja, das war ich, ja, ich bin schuldig, ja, das hätte ich nicht tun sollen und so. Don Bosco ist da übrigens auch einmal gefragt worden. Da hat man ihm gesagt, ja, Don Bosco, das muss doch furchtbar sein, wenn Sie immer von allen Menschen die Sünden wissen. Nein, nein, sagt er, so ist das nicht. Man meinte, er könne dann gar nicht mehr unbefangen mit den Leuten reden. Nein, sagt Don Bosco, nur wenn jemand zum Beichten kommt, aber wie wir gerade gehört haben bei diesen Exerzitien, da weiß er, was mit diesen Kindern, was da Schlimmes in ihren Seelen ist. Und er hat dann wörtlich gesagt, wenn die Beichte vorbei ist, ja, so hat er einmal gesagt, es ist für ihn so, wie wenn ein Vorhang da wäre und da steht alles drauf oder wie eine Papierrolle, auf der alles steht, er braucht es nur ablesen. Aber wenn das vorbei ist, die Beichte, dann rollt die Papierrolle wieder zusammen und er weiß nichts mehr oder so gut wie nichts mehr von dem, was er gelesen hat. Bei jemand, bei dem also auch diese Herzensschau sehr ausgeprägt war, war der Pfarrer von Ars. Und das ist also besonders interessant. Er hat ja im Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Es ist deswegen so interessant bei ihm, er konnte ja so schlecht Latein, er war ja ein Spätberufener und das Latein ging nicht in seinen Kopf. Und der Bischof wollte ihn ja auch nicht weihen. Die wichtigsten Bücher, theologischen Bücher, vor allem Moraltheologie, die man fürs Beichten brauchte, die waren in Latein damals geschrieben und die konnte halt unser guter Pfarrer von Ars so gut wie nicht lesen, hat er sich schwer getan. Dann hat man ihn als erst überhaupt nicht weihen wollen wegen dieses Mangels. Dann haben aber Freunde für ihn gebeten, haben gesagt, ach, ist so ein guter Mann, Bischof, du wirst es nicht bereuen, den darfst wirklich weihen, also gut. Der Bischof hat ihn geweiht, hat ihm aber zunächst nicht die Erlaubnis gegeben, Beichte zu hören. In späteren Jahren bekam er dann doch die Erlaubnis und dann stellte sich eben bei ihm diese Gabe der Herzensschau ein, dass er den Leuten, die zu ihm kamen und die wichtige Sünden vergessen hatten bei der Beichte, dass er ihnen draufgeholfen hat, dass es ihnen direkt auch zugesagt hat, was mit ihnen los ist. Und das hat sich dann natürlich rumgesprochen und der Bischof hatte damals diesem Pfarrer den winzigsten Ort gegeben, die kleinste Pfarrei, die es in der ganzen Diözese gab, weil man gemeint hat, naja, der versteht nicht viel, der ist so schwach, dann ist es das Beste, man gibt ihm eine kleine Pfarrei, da kann er nicht viel Schaden anrichten. Und ausgerechnet diese kleine Pfarrei und dieser Pfarrer wird dann im Laufe der Jahre zum Beichtvater für ganz Frankreich. Man musste eigens von Lyon nach Ars eine Postkutschenlinie einrichten, weil so viele Leute aus Paris und von überall her kamen, um bei ihm beichten zu gehen, weil sie eben gehört haben, dass er einem da so gut helfen kann. Das hat sich eben überall rumgesprochen. Ein anderer, bei dem das auch so stark der Fall war, das ist der Pater Pio gewesen, der ja vor einiger Zeit heilig gesprochen worden ist. Bekanntlich hatte er ja auch die Wundmale gehabt. Er hat also oft Leuten solche Dinge einfach, Sünden einfach auf den Kopf zugesagt. Wenn da jemand zum Beispiel zum Beichten war und dann konnte es passieren, dass Pio sagte, aber eine wichtige Sünde haben Sie nicht erwähnt. Und dann sagte der Beichtende, ja, Ich weiß eigentlich nichts mehr. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Denken Sie mal, Sie sind Soldat gewesen. Fällt Ihnen nichts ein? Nein, fällt mir nichts ein. Sie waren doch auch einmal in Florenz in der Kaserne. Fällt Ihnen immer noch nichts ein? Ja, in Florenz war ich, aber mir fällt da nichts ein dazu. Denken Sie mal an die Gaststätte sowieso. Ach, ja, du liebe Zeit, jetzt weiß ich wieder, was Sie meinen. Und dann kam dann die Beichte. So hat er oft den Leuten auf die Sünden geholfen, damit sie sie erkennen konnten. Da gibt es übrigens auch so eine interessante Geschichte. Da war ein Paar, die feierten Silberhochzeit. Und die Frau wollte unbedingt mit ihrem Mann zu Pater Pio fahren. Und der Mann war ungläubig, der wollte von dem Pater Pio überhaupt nichts wissen. Hat gesagt, alles andere kannst du wünschen, aber bitteschön, da verschon mich davor, davon will ich nichts wissen. Aber wie die Frauen sind, es gelang ihr halt schließlich doch, ihn dazu zu bringen. Dann sagte er, gut, also damit er Ruhe ist, fahr mal hin. Du gehst zu deinem Pater Pio und ich gehe so lang spazieren. Und dann fahren wir wieder heim. Jetzt kommen sie hin, ganz in der Früh war ja immer die Messe bei Pater Pio, sehr früh. Und zu seinem Erstaunen sieht der Mann, trotz dieser frühen Stunde, stehen die Leute Schlange, eine riesen Menschenmenge, die alle zu diesem Gottesdienst geht. Die Frau geht rein, schließlich ist er auch neugierig, denkt also, wenn da so viel Leid gehen, das möchte ich doch sehen, was da los ist. Stellt sich hinten irgendwo in die Kirche und erlebt diesen Gottesdienst mit. Schließlich nach längerer Zeit ist der Gottesdienst zu Ende, alle Leute gehen raus, er geht auch mit raus, stellt sich hinten in eine Ecke wieder und der Pater Pio kommt und sagt gleich ganz laut, so und jetzt gehen sofort die Männer mit mir zum Beichten. Die Männer hat er immer gleich als Erste drangenommen, waren immer die wenigeren. Und auch die schwereren Fälle, während die Frauen, die kriegten meistens so eine Wartenummer, wo sie dann so wie bei manchmal bei im Arbeitsamt oder so, wo man dann aufgerufen wird, wo dann drauf stand, am nächsten Dienstag Nachmittag um 5 darf sie kommen oder am Mittwoch früh um 10 oder so. Auf jeden Fall, er sagt das, schaut sich in die Runde und sieht hinten in der Ecke diesen Silberhochzeiter stehen, kämpft sich zu ihm durch, wird er umringt von Menschen, kämpft sich zu ihm durch, packt ihm am Schlabittel und sagt so, und Sie gehen heute als Erster mit mir in den Beichtstuhl, denn Sie haben es am allernötigsten. Und der Mann bekehrt sich daraufhin tatsächlich. Also hier gibt es viele solche Fälle, auch der berühmte Tenor Schilly ist mal da aufgekreuzt, da im Kloster vom Pater Pio. Er geht zu ihm hin und sagt ihm sofort, berühmter Mann gewesen, sagt ihm sofort, warum betrügen Sie Ihre Frau? Also da gibt's viele solche Berichte. Ja, und auf Pater Pio müssen wir dann sowieso noch mal zu sprechen kommen, in anderem Zusammenhang. Aber jetzt machen wir erstmal noch eine kleine Musikpause und nach dieser Musikpause, da wollen wir weitere Erfahrungen hören über die Gabe der Erkenntnis.
O komm herab, du Heiliger Geist, ehe die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt, komm dir jedes Herz erhell. Komm, der alle Armen liebt, komm, gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält, höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. O komm herab, du Heiliger Geist, der die finstre Nacht schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze, Kühlung zu. ist, wasche rein. Dürren gieße Leben ein. Heiler du, wo Krankheit quält, wo Gott.
Ja, in diesem schönen Lied, das uns die Adelheid gesungen hat, war ja auch davon die Rede, dass Krankheiten geheilt werden. Und es gibt einen interessanten Zusammenhang von der Gabe der Erkenntnis, Zusammenhang mit der Gabe der Heilung. Es gibt eine ganze Reihe Leute, auch heute oder auch in jüngster Vergangenheit, wo diese Gabe ganz deutlich da war, und zwar in der Gestalt, dass sie wussten, welche Kranken jetzt da sind, im Raum sind und die Gott jetzt heilen will. Die wurden also direkt benannt. So jemand war Pater Tardif, der vor einigen Jahren gestorben ist, der diese Gabe hatte. Er konnte einfach sagen, hier im Raum sind vier Leute, die an Arthrose in den Knien leiden und die werden jetzt geheilt. Und er fragte dann hinterher auch immer, wo sind die vier, die geheilt worden sind. Er war ja in einer Reihe Städte hier in Deutschland oder auch in Österreich, in Salzburg war er, in Linz, in Köln weiß ich und in Weingarten und an verschiedenen Orten. Und überall sind solche Dinge passiert. Dass er das habe ich selber mit ihm erlebt in Salzburg. Da durften wir am Samstag, er war also Freitag, Samstag, Sonntag da, am Samstagabend wurden wir Priester aufgefordert, vorne am Altar zu stehen und für Leute, die das wünschen, mit Handauflegung zu beten. Und da sind zwei Leute zu mir gekommen mit ganz eindeutigen Krankheiten. Und genau diese Krankheiten hat er dann am nächsten Tag aufgerufen, sodass ich wusste, diese Kranken, die sind hier. Jemand, bei dem das auch der Fall war, war der Pater Pio. Er hat also, wenn Kranke zu ihm gekommen sind, sich immer ganz kurz mit Gott in Verbindung gesetzt, ob er heilen darf und welche Weisung ihm Gott gibt, welche Hintergründe da sind. Und nur geheilt, Gebet um Heilung hat er nur gesprochen, wenn er also da grünes Licht bekam. Und wo das auch sehr deutlich der Fall war, war Catherine Kuhlmann, die also, ja, ich weiß nicht ganz genau, bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts war sie in Amerika, hat da Riesenräume gemietet gehabt. Und sie konnte also sagen, am zweiten Balkon oben, das war ein Raum mit 5000 Sitzplätzen, im zweiten Balkon in der dritten Reihe, ich glaube, es ist der fünfte Platz von links, da sitzt ein Mann aus Kalifornien, der an Leberkrebs erkrankt ist. Der Herr wird ihn jetzt heilen. So genau hat sie das also gewusst. Komischerweise also nie den Namen des Betreffenden, aber immer Näheres über seine Krankheit und auch, wo er sich gerade im Moment befindet. Ich habe übrigens ja im Zusammenhang mit der Gabe der Heilung eine Bücherliste herausgegeben, wo man die Bücher, die über diese Dinge berichten, anfordern kann, beziehungsweise also die Titel sieht und sie dann bestellen kann. Und von der Catherine Kuhlmann gibt es allein 3 Bücher, wo Leute darüber berichten, was sie da erlebt haben. Nicht alle hat sie in dieser Weise vorher benannt. Manche Leute sind geheilt worden, ohne dass sie sie aufgerufen hat. Aber viele hat sie also ganz persönlich aufgerufen, beziehungsweise genau beschrieben, wer da geheilt wird. Und ich habe auch schon in diesem Zusammenhang beim Gabe der Heilung darauf hingewiesen, dass manche Leute einfach an ihrem eigenen Körper oft etwas spüren, was außergewöhnlich ist, und dass sie dann gelernt haben, das bedeutet, dass jemand mit diesem Leiden hier im Raum ist und dass Gott den Betreffenden heilen möchte. Gerade heute habe ich wieder von einer Frau aus Amerika gelesen, die das wirklich, wo das zum ersten Mal bei ihr aufgetreten ist und sie also ganz erstaunt war, dass sie plötzlich am Ohr so ein ganz eigenartiges Gefühl hat und dann sagte, kann es sein, dass hier jemand ist, der mit seinem Ohr Schwierigkeiten hat, und da meldete sich tatsächlich eine Frau und sie hat für die gebetet und die Frau hatte also ein sehr langwieriges Leiden und Schwerhörigkeit, und die ist also sofort geheilt worden. Also diese, dass über den Körper da Signale dem gegeben werden, der da aufrufen soll, auch das hängt mit der Gabe der Erkenntnis zusammen. Aber diese Gabe der Erkenntnis hat vor allem auch ihre Bedeutung, große Bedeutung in der Seelsorge. Insofern wäre es wünschenswert, dass jeder Seelsorger vom Heiligen Geist hier diese Gabe verliehen bekommt. Da gibt es zum Beispiel von einer Klosterfrau ein interessantes Zeugnis. Sie hatte jahrelang große psychische Schwierigkeiten und viele Leute haben für sie gebetet, haben ihr die Hände aufgelegt, aber es hat sich also nichts geändert. Dann kam ein sogenanntes Heilungsteam zu ihr. Das sind also Teams, wo mehrere Leute mit unterschiedlichen Gaben zusammen sind. Beispielsweise eben Gabe der Erkenntnis, Gabe der Heilung, manchmal auch jemand, der in Sachen Psychologie oder Psychiatrie etwas versteht. Befreiungsdienst, Leute, die sich am Befreiungsdienst auskennen. Da gibt's also, wie gesagt, so ein Team kam zu ihr und man hat also zunächst gebetet, Herr, bitte hilf uns doch, zeig uns doch, was da dran schuld ist, dass unsere Mitschwester derart leiden muss. Und die Gruppe wurde still und nach einer Weile sagte eine Frau, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber ich habe jetzt ein etwa 12-jähriges Mädchen gesehen mit einer Katze auf dem Arm. Es blieb still zunächst. Plötzlich fing diese Ordensfrau furchtbar an zu weinen und hat also eine ganze Weile gebraucht. So tief war sie berührt und schließlich konnte sie sagen, ja, sie hat nie mehr dran gedacht, aber bis sie 12 Jahre alt war, sei ihnen daheim eine Katze zugelaufen. Und diese Katze sei halt ihr Ein und Alles gewesen und sie hätte die so geliebt und jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, immer das Erste, wo ist meine Katze? Eines Tages kommt sie nach Haus, sucht die Katze in allen Räumen, findet sie nicht, geht schließlich zur Mutter und sagt, Mutter, hast du meine Katze gesehen, wo ist denn die? Ach, sagte die Mutter, die Katze, die ist mir heute wieder so im Weg umgegangen. Du weißt, die Katzenviecher, dass ich sie nicht mag. Die habe ich in den Sack getan, die habe ich ertränkt. Und dieser Schock, dieser Nachricht, dass die Mutter ihr sozusagen das Liebste, was sie da, gerade als Kind, Kinder hängen oft sehr an ihren Tieren, dass die Mutter mit ihrem Lieblingstier so umgegangen ist, das hat einen tiefen Schock in ihr ausgelöst, ein Schock, der jahrzehntelang ihr zugesetzt hat, weshalb sie nicht geheilt werden konnte. Hier sehen wir, dass also die Gabe der Erkenntnis oft mit einem Bild in Verbindung steht, dass jemand ein Bild sieht. Und das ist gar nicht selten, sei es ein Bild, sei es aber auch, dass ein Wort irgendwo kommt. Jetzt in Fulda bei unserem großen Treffen mittendrin über Himmelfahrt hat uns der Johannes Hartl, den ja manche Hörer hier auch vom Radio Horeb kennen, hat uns erzählt, dass es bei ihm gar nicht selten ist, dass wenn er mit Handauflegung für jemand betet, dass da plötzlich irgendein Wort oder irgendein Begriff oder auch ein Bild in ihm auftaucht. Er hat es also kürzlich zum Beispiel erlebt, er betet für ein Mädchen und plötzlich kommt ganz deutlich in sein Bewusstsein das Wort Vater. Und er unterbricht das Beten, sagt, sagen Sie, oder sag mal, kann das sein, dass du mit deinem Vater Schwierigkeiten hattest? Und kaum hat er das gesagt, da fängt das Mädchen furchtbar an zu weinen. Das ist also gerade oft so, wenn solche starke Verletzungen berührt werden, wenn sie vom Herrn aufgedeckt werden, dass da also Tränen dabei sind. Wie gesagt, da sind gibt es also immer wieder Eindrücke. Und diese Leute, die diese Gabe haben, bei denen sie also besonders ausgeprägt ist, die sind also sehr begehrt, gerade in der Seelsorge, gerade auch in Teams zum Beispiel, dass sie spüren, hier ist ein Mensch, der leidet darunter, weil ein Fluch oder eine Verwünschung auf ihm liegt. Oder dass sie in Seelsorgegespräche, die haben wir ja alle auch in der Seelsorge ziemlich oft, dass man während dieses Gesprächs plötzlich etwas spürt, da in dieser Richtung, in der Richtung, da muss ich fragen. Hier ist ein Problem, dass man das einfach spürt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in ein paar Fällen ganz eigenartige Eindrücke hatte. Den einen Fall habe ich ja auf meiner Webseite berichtet, wo es um diese krebskranke Frau ging, die schon fast im Sterben lag, Metastasen in der Lunge, und die sagte, sie möchte noch einmal eine Messe erleben, und wo ich dann zu ihr sagte, oh ja, das darf ich darf im Krankenzimmer eine Messe lesen, das ist erlaubt. Und in dem Moment, wo ich das sage, dadurch zuckt mich etwas, aber ich wusste nicht, was das ist und warum das kommt. Aber nach dieser Messe, Krankensalbung und Gebet, fing der Heilungsprozess bei dieser Frau an. Und er hat sich eben in diesem plötzlichen Eindruck schon angekündigt. Ja, aber auch im Alltag kann diese Gabe sehr hilfreich sein. Wir meinen ja oft, also Gott könnte sich nur um die ganz großen Dinge in unserem Leben kümmern, aber das ist keineswegs der Fall. Er kümmert sich oft genug um Kleinigkeiten. Ich habe ja bei der Sprachengabe schon erzählt von dem Professor Abraham, wie er mich damals in München besucht hat und in der Universitätsgegend, wo man nie einen Parkplatz kriegt, mich wirklich zu einem Parkplatz hingeführt hat, weil er vom Herrn ihn gezeigt bekommen hatte. Und wie wir also da an dieser Ecke waren, wo uns da plötzlich direkt vor uns fährt ein Wagen raus, ganz unerwartet aus der Reihe, und ich kann also in diese Parklücke einparken. Wo er hat dann wörtlich gesagt, wissen Sie, das ist der Platz, den mir der Herr gezeigt hat, Gabe der Erkenntnis. Ich habe das auch in vielen Fällen erlebt, vor allem wenn es darum ging, verlorene Dinge wiederzufinden. In der normalen kirchlichen Ausdrucksweise sagt mir ja, dass man in solchen Fällen den heiligen Antonius um Hilfe bitten muss. Ich habe also den Weg immer ein bisschen abgekürzt. Ich habe immer eigentlich mich direkt an den Herrn gewandt und habe gesagt, Herr, das und das finde ich nicht. Du weißt doch, wo das ist. Bitte führ mich dahin. Und ich habe also in vielen Fällen das erlebt. Ein besonders schönes Beispiel aus der Zeit, als meine Frau gestorben war und meine jüngste Tochter halt noch in der Schule war. Wenn ich weggefahren bin von zu Hause, musste ich immer das Wohnzimmer absperren, weil wenn unser Hund draußen auf der Terrasse eine Katze sah, dann hat er sich furchtbar aufgeführt und hat alles runtergerissen, die Vorhänge und so. Und wie ich absperren will, eines Tages, da sage ich, Herr, ja, da finde ich den Schlüssel nicht. Und suche überall, finde den nicht. Dann fällt mir ein, oh Gott, gestern waren die Enkelkinder da, die haben wahrscheinlich diesen Schlüssel mitgenommen. Oder haben sie ihn versteckt. Die haben immer so gerne mit dem Schlüssel gespielt. Oh Herr, ich brauche den Schlüssel. Wenn er da ist, bitte zeige mir ihn doch. Und während ich bete und ganz kurz eigentlich nur zum Herrn rufe, mit geschlossenen Augen sehe ich unser Brotkörbchen vor mir. Suche jetzt in der Küche das Brotkörbchen, finde es schließlich in einer Ecke, aber keinen Schlüssel. Hebe das Deckchen auf und da liegt unter dem Deckchen liegt der Schlüssel. Das Brotkörbchen und auch das Deckchen gibt's heute noch in meinem Haushalt. Immer wieder denke ich dran, wenn ich das in der Hand habe. Ich will nur sagen, der Herr hilft eben auch oft in unseren ganz alltäglichen Sorgen, aber es kommt darauf an, dass ich mit ihm in Verbindung stehe und ihm auch zutraue, dass er mir helfen kann. Zum Schluss noch ein nettes Beispiel aus Amerika. Eine Frau, die lebt in Kalifornien, die gehen so gegen nachts 11 Uhr gehen sie etwa ins Bett und will einschlafen und dann weckt sie ihren Mann und sagt, du, ich kann nicht schlafen. Ich habe den Eindruck, ich muss meine Freundin in New York anrufen. Das geht mir nicht aus dem Kopf, immer wieder. Er sagt, also hör mal, jetzt nachts kannst du doch deine Freundin nicht anrufen, was denkt die sich denn? Ja, stell dir vor, die haben doch die Zeitverschiebung, bei denen ist jetzt nachts 2 oder 3 Uhr oder sowas. Mitten in der Nacht kannst du doch die nicht anrufen. Da sagt sie, ja, du hast recht, das kann ich nicht. Legt sich wieder hin, kriegt keine Ruhe, steht schließlich auf, ruft ihre Freundin an und ihre Freundin nimmt sofort den Hörer ab in New York und weint ins Telefon. Du liebe Zeit, ich habe so lange den ganzen Abend gebetet, Herr, schick mir doch jemand, mit dem ich reden kann, wo ich mein großes Unglück erzählen kann. Sie hatte irgendeinen schlimmen Schicksalsschlag erlebt und war völlig durcheinander und hat gehofft, dass sie angerufen wird. Und wie gesagt, auf diese Entfernung zwischen Kalifornien und New York hat der Herr jemand ihr geholt, der sie getröstet hat. Das sind also so einige Schlaglichter, wie diese Gabe funktionieren kann. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten, die so mit dem Herrn wirklich in einer engeren Durchfühlung leben, die haben selber das ein oder andere Beispiel schon erlebt. Ja, damit möchte ich für jetzt schließen und es wäre schön, wenn da doch noch dazu die ein oder andere Frage oder auch Zeugnis aus Ihrer Seite käme.
dieser Kenntnis, Dr. Hans-Martin Lochner hat uns heute Abend diese Gabe aufgeschlüsselt und erklärt. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Hier ist Frau Petri aus Frankreich, Lothringen.
Frau Petri, grüß Sie Gott. Man hört Sie nicht ganz gut, aber...
Geht es jetzt besser?
Ja, jetzt reden Sie mal. Die Verbindung wird nicht so gut sein, ja.
Ja. Ich habe schon ein paar Mal öfters angerufen, aber ich bin nie durchgekommen. Aber heute hat es geklappt. Und der Priester hat von per Tardis gesprochen. Ich habe ihn erlebt in Straßburg in der Kathedrale, die voll besetzt war. Per Tardis sagte, unter euch hier ist ein junges Mädchen, das ein Kind erwartet. Sie will es abtreiben. Weil der junge Mann und das Mädchen kein Geld haben, um zu heiraten und keine Wohnung. Da sagte per Tardis, nach der Messe soll das Mädchen zu mir kommen, denn das Kind, das sie erwartet, ist ein Junge. Er muss leben, denn er wird später Priester werden und er wird hier am Altar an derselben Stelle die Messe leben, wo ich jetzt stehe.
Und wie ist das dann weitergegangen?
Das weiß ich nicht. Das Mädchen ging dann zu ihm und er hat gesagt, wir werden ihr auch helfen, dass sie eine Wohnung finden wird. Wir geben ihr sogar ein bisschen Geld.
Wunderschön. Mhm. Pater Lochner?
Solche Aussagen hat es öfters gegeben, zum Beispiel auch... Eine Frau ist hier, die schon seit 3 Jahren verheiratet ist und sich so sehr ein Kind wünscht, sie wird nächstes Jahr ein Kind bekommen. Und in einem Fall habe ich auch dann hinterher erfahren, dass das gestimmt hat.
Ja.
Herzlichen Dank
für danke schön für den Hinweis.
Bitte schön.
Pfarrer Lochner, Sie haben am Anfang ein schönes Wort gesagt, mit dem, dass die Menschen begeistert waren, eben zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, dass Jesus solche Einzelheiten weiß und wusste. Aus der Seelsorge ist es ja oft auch so, dass die Menschen, ich gebe jetzt von dem negativen Beispiel her, auch begeistert sind, wenn zum Beispiel Wahrsager ihnen etwas sagt über ihr Leben, das sie nicht wissen können, diese Wahrsager. Und dann sagen die Menschen, ja, der muss ja Recht haben, wenn er das und das weiß, und dann glauben die Menschen auch das Spätere. Wie kann man unterscheiden die Geistgabe der Erkenntnis und die Wahrsagerei?
Ja, es ist interessant, dass in der Heiligen Schrift da ja ein sehr deutliches Beispiel ist. Soweit ich mich erinnern kann, im 16. Kapitel von der Apostelgeschichte, wo Paulus nach Philippi kommt. Und wo eine Wahrsagerin ist, eine Sklavin, steht in der Bibel, sie hatte einen Wahrsagergeist, also mit einer unsichtbaren Macht in Verbindung, mit einem Geistwesen, der ihr solche Dinge gesagt hat. Und sie schreit dann hinter den Männern immer nach, das sind Männer des höchsten Gottes, auf sie sollt ihr hören. Man könnte also meinen, aha, sie sagt ja eigentlich doch was Richtiges. Aber der Paulus erkennt, dass da in Wirklichkeit ein Geistwesen dahinter steht, das also nicht von Gott kommt. Und er treibt diesen Geist aus. Aber das hat für Paulus, das kann man nachlesen, sehr schlimme Folgen, nämlich diese Eigentümerin der Sklaven, die hatten einen großen Gewinn durch ihre Wahrsagerkunst und sie
steinigen ihn und so weiter, ja.
Ja, nein, aber sie werden verhaftet, der Silas und der Paulus, und haben also allerlei auszuleiden, werden sogar ins Gefängnis nachher noch gesperrt und so weiter. Auf jeden Fall man kann auch von diesem Beispiel ausgehend sagen, es gibt Wahrsagerei, aber alles, was eben nicht mit Gott in Verbindung ist, das hat andere dunkle Mächte hinter sich. Und es ist höchst gefährlich, sich mit solchen Mächten einzulassen. Wir erleben es bei den Seminaren immer, wenn jemand sich stark, zum Beispiel zur Wahrsage gegangen und so weiter, stark in solche Dinge eingelassen hat, solange er das nicht bereinigt in der Beichte, kann er die Erfahrungen und die Gaben des Heiligen Geistes nicht erfahren.
Das ist ganz richtig und ich glaube, wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Aber mein Problem ist ja anders, von den Menschen her. Die Menschen sagen ja, das funktioniert, das stimmt. Und das ist irgendwo immer das Problem, dass die Menschen sagen, ja, das funktioniert, also kann es nicht falsch sein. Ja, wenn ja. Jemand, und das ist das Problem, wie kann man jetzt dann im Gegenzug, da sagt man ja, was wolltest du denn? Der sagt ja auch bloß das voraus, was jetzt eben sein wird.
Bei diesen Mächten der Finsternis ist es also sehr oft so, also wenn ich zum Wahrsager gehe, kann ich es schon von vornherein annehmen, dass ich es hier nicht mit Gott zu tun habe, sondern mit anderen Mächten.
Das ist eben die Schwierigkeit. Entschuldigung, ich denke jetzt gerade an einen konkreten Fall, wo eben dann die Leute sagen, ja, die Frau hat zum Beispiel ein großes Kreuz im Zimmer oder sonst was. Das ist eben genau das Problem. Wo kannst du das unterscheiden? Ist das jetzt von wem oder von wem?
Der eine gewisse religiöse Tarnung oft sogar da ist oder sogar eine Art Vermischung, das ist also bei diesen Dingen bekannt. Typisch für diese Sachen, ich will Ihnen das vom Dritten Reich her erklären. Ich habe ja die Zeit Dritte Reich auch, die sogenannte Machtergreifung und was da hinterher kam, sehr deutlich erlebt. In Deutschland in großer Not gewesen. Man wusste nicht mehr ein und aus, war noch viel schlimmer wie heute mit der Wirtschaft. Kommt ein neues Regime und ja, jetzt wird alles gut. Und siehe da, es wurde alles gut. Ich kann mich noch gut erinnern, wie plötzlich die verfallenen Fabriken wieder aufgebaut worden sind, die Schornsteine rauchten, die Leute wieder Arbeit hatten, dass sie Menschen wieder einkaufen konnten, dass sie wieder Geld hatten und so weiter. Es schien wunderbar zu sein und schien alles zu stimmen. Aber wenn wir das Ende von dem Ganzen sehen, dann sehen wir, es war eine großartige Verführung durch den Bösen. Und so werden wir heute auch vom Bösen, also massenweise werden die Menschen verführt durch solche Dinge, Horoskope und was es da auf diesem Gebiet alles gibt. Ach ja, das stimmt ja, also da muss doch was dran sein. Also dieses, da muss was dran sein, das höre ich sehr oft.
Aber das heißt, dass man es eigentlich erst vom Ende her dann erkennen kann.
Ja, schon ein Stück weit vom Ende her, aber ich möchte mal sagen, wenn ich zu einer Kartenlegerin gehe, dann kann ich doch nicht annehmen, dass da, auch wenn die im Zimmer ein Kreuz hängt, dass das eine Frau ist, die aus vom Heiligen Geist die Gaben des Heiligen Geistes hat.
Das ist richtig, aber es ist eben viel, ich denke jetzt gerade an ländliche Gebiete, wo Abbeten und sowas ja ganz beliebt ist. Und wenn dann das noch jemand ist, der von mir aus ein Kreuz im Zimmer hat und eine Mutter Gottes in der Ecke und vielleicht noch zwei Kerzenbrenner hat, dann sagen halt die Leute, ja, das muss ja gut sein und das kann nicht schlecht sein, so ungefähr.
Gerade was das Abbeten betrifft, weiß man aus den Forschungen, ich habe mich früher für dieses Gebiet ein bisschen genauer interessiert und informiert, das geht auf uralte germanische und keltische Zaubersprüche zurück. Und diese Zaubersprüche werden vererbt. Und die Leute, die also dies ausüben, so habe ich also gelesen, müssen, bevor sie sterben, unbedingt jemand schauen, der ihnen sozusagen dieses Geschäft abnimmt, weil sie sonst eben mit dem Sterben große Probleme bekommen. Und so versucht man immer wieder neu, das weiterzugeben. Wobei diese Zaubersprüche heute längst, ich würde mal sagen, verhunzt sind. Also die sind nicht mehr das, was sie von Ursprung her gewesen sind, aber sie sind, obwohl sie nicht mehr erkennbar sind, oft immer noch wirksam. Aber ich meine, es ist ein großer Fehler in der Seelsorge, dass wir vor diesen Dingen nicht mehr warnen, dass wir meinen, ach ja, sowas wie Satan und böse Mächte und so, das gibt's ja alles nicht, das brauchen wir alles nicht mehr, das ist im Mittelalter gewesen, das war Aberglaube. Heute sind wir so modern, da wissen wir, dass das alles nicht gibt.
Also sehr praktisch das Abbeten, Kriterium, dass man zum Beispiel sagt, seit wann hat der Mann oder die Frau das?
Also
und wie macht es, oder?
In aller Regel geht es von einer Generation auf die anderen über. Also was ich so kenne in der Richtung. Und alles, was eben nicht, ich würde mal sagen, mit in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht, in diesem, im katholisch-gläubigen oder mindestens christlich gläubigen Umfeld ist verdächtig, wenn da gibt es unendlich viele, auch gerade dieser Tage sind wir wieder mit so einer Bewegung in Verbindung gekommen, das sind alles so oft Selbsterlösungsdinge, wo man meint, man kann Gutes tun auf diesem Weg, aber ohne Gott, letzten Endes ohne Gott oder mit Göttern oder Götzen außerchristlicher Art. Also diese Wege, vor denen sollten wir unsere Leute eindringlich warnen. Nicht diese Wege gehen. Am Ende kommt es meistens schlimmer, als es am Anfang war. Auch übrigens bei diesen Abbetern habe ich Berichte gelesen, dass zwar zunächst einmal diese Krankheit zu weichen schien, später kommt sie wieder und ist noch schlimmer als vorher.
Oder an anderer Stelle kann das auch sein, dass andere Dinge auftreten.
Auch das, ja. Also es ist die wirkliche Heilung, auch wenn der Arzt uns heilt, kommt von Gott und von niemand anderem. Und wenn ich woanders Heilung suche ohne Gott, dann gerate ich früher oder später in solche Zusammenhänge hinein.
Wobei die Schwierigkeit oft, die Not für die Menschen ist, dass sie dorthin gehen, weil ihnen sonst nichts geholfen hat. Gell?
Naja, aber ich weiß nicht, ob wir nicht bei der Gabe der Heilung schon drüber gesprochen haben. Im Grunde genommen könnte in jeder Pfarrei regelmäßigen Abständen Gebet mit Handauflegung für die Leute stattfinden, die das wünschen. Ich habe ja, wie ich noch nicht Priester war, die Kim Collins kennengelernt, eine berühmte Frau, bei der ja auch sehr viele Heilungen passiert sind. Und ich habe damals zu ihr gesagt, Kim, wenn ich wirklich nochmal Pfarrer werden sollte, bitte komm in meine Pfarrei. Und sie hat es versprochen, jawohl, sie kommt. Und dann kam sie und dann war ich das erste Mal, dass ich vorne stand mit ihr zusammen und die Leute aus meiner Gemeinde kamen, haben leise ihr Anliegen gesagt und wir haben dann miteinander gebetet. Und mir sind die Augen aufgegangen. Ich habe bis dahin gedacht, ach, die Leute, die da zum Gottesdienst kommen, die haben keine Probleme und da ist alles in Ordnung bei denen zu Hause. Ja, von wegen. In jedem Haus schwere und schwerste Probleme, hatte ich nicht geahnt. Und erst wenn man so mit den Leuten wirklich sich öffnet, dass sie kommen können und sprechen können und dass man für sie betet, dann sieht man erst, wie viel Not da ist. Und dass wir, ja zum Beispiel, ich habe das schon gesagt, ich habe noch nie so viel Dankbarkeit gespürt, als wenn ich für Kranke gebetet habe. Nicht Dankbarkeit, dass sie sofort gesund aufgestanden sind, sondern allein, dass jemand da ist, der mit ihnen und für sie betet. Und das könnte doch jeder Priester und es könnten auch viele Laien könnten das tun. Aber niemand tut's.
Entschuldigung, Pfarrer Lochner. Ganz viele Hörer seien da zu sein. Geben wir zuerst der Frau Götzen aus Düsseldorf das Wort. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Lochner.
Grüß Gott.
Ich bin leider erst in Ihren Beitrag reingerutscht, habe das Ende so mitgehört. Ich bin seit 1985 bei der katholischen charismatischen Erneuerung dabei und war auch bei dem Heilungsgottesdienst vom Pater Sadiv damals in Köln. Das ist, glaube ich, in den 90er Jahren irgendwie. Und da ich selber im Rollstuhl sitze, war ich ziemlich weit vorne und vor mir waren so 6 oder 7 Mütter mit kleinen Kindern, die schwerst krank waren, die also an Schläuchen hingen und wo die Mütter wirklich 4-5 Stunden am Boden hockten und beteten und sich über ihre Kinder beugten und wirklich, man merkt, dass sie den Himmel bestürmt haben, Hilf. Und was für mich einfach schlimm war, diese sind viele Heilungen geschehen, das haben Sie ja auch gesagt, klar, aber kein einziges dieser Kinder, jedenfalls nicht vor unseren Augen, wurde geheilt. Und dann bin ich doch ziemlich betroffen nach Hause gegangen, habe so ein bisschen an das Wort Jesu gedacht, lass die Kinder zu mir kommen, ihnen gehört das Himmelreich. Ich kann natürlich nicht sagen, ob die später zu Hause geheilt wurden, aber es war so rein vom gefühlsmäßig, auch vom optischen her, für mich ein erschreckender und beinahe negativer Eindruck. Das wollte ich nur dazu sagen.
Dankeschön, Frau Götzen. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem, das oft in Augsburg wurde auch einmal jemand geheilt und da haben die Zeitungen eigentlich auch diese Frage geschrieben, der Maria Vesperbild ist so ein Wallfahrtsort in der Diözese Augsburg. Es kommen so viele Kranken, die nicht geheilt werden. Ich glaube, das ist die Frage, wo Sie ja auch stellen. Was könnte man darauf antworten?
es ist für uns, bleibt es rätselhaft. Und ich denke gerade an Catherine Kuhlmann, bei der ja nun wirklich Tausende geheilt worden sind. Es war ein Phänomen, was da bei ihr passiert ist. Und sie hat selber gesagt, am Anfang hätte sie immer geglaubt, sie wüsste genau, warum jemand geheilt wird oder nicht geheilt wird. Zum Beispiel, weil er glaubt oder weil er nicht genügend glaubt und so. Gegen Ende ihres Lebens hat sie gesagt, je länger sie das mittut und mitlebt, desto weniger traut sie sich noch etwas zu sagen, warum so oder so. Ja. Das ist einfach ein Geheimnis Gottes, in das wir nicht hineinschauen können. Und eines muss man dazu sagen, die Heilung von Missbildungen, wenn also jemand so sozusagen bis in die Gene hinein schwer geschädigt ist, das gehört zum schwersten und zum seltensten, was wir hier erleben. Okay. Aber interessanterweise hat der Pfarrer Egger, der ja hier in Radio Horeb auch öfters Gottesdienste sind, da schon von ihm übertragen worden, der hat uns damals, wie ganz am Anfang, wie er mit diesem Dienst angefangen hat, erzählt. Da kommt ein junges Paar zu ihm mit einem kleinen zweijährigen Jungen, der also spastisch gelähmt war und der nur am Boden rumrutschen konnte, aber sich nicht erheben konnte. Und sie kommen zu ihm und sagen, bittchen Pater, beten Sie doch für das Kind. Oder Pfarrer. Aber er hat gesagt, na, also bittchen, das ist zu viel. So ein armes Häufchen Elend da. Aber die haben keine Ruhe gelassen, bis er schließlich mit ihnen zusammen die Hände aufgelegt hat. Und dann haben sie, glaube ich, sagte er, eine Dreiviertelstunde lang für diesen Jungen gebetet. Und nach diesem Gebet ist der Junge zum ersten Mal noch in ihrer Gegenwart auf seinen eigenen Füßen gestanden. Oh. Und die Leute waren vorher in der Klinik gewesen, hatten ein GGE, glaube ich, heißt das, oder diese Gehirnuntersuchung machen lassen und haben festgestellt, eine Gehirnhälfte arbeitet gar nicht. Mhm. Und nach diesem Gebet sind sie wieder in die Klinik und dann haben sie festgestellt, jetzt arbeiten beide Gehirnhälften. Und das hat sich weiterentwickelt. Sie haben dann natürlich sehr viel weiter gebetet. Die Leute sind immer wieder gekommen. Also das war keine plötzliche Heilung, sondern eine allmähliche. Und wie er uns das erzählt hat, hat er gesagt, jetzt ist der Junge in die Schule gekommen und er kann aus eigener Kraft in die Schule gehen. Er zieht zwar den einen Fuß noch etwas nach, aber der Orthopäde sei voll Zuversicht, dass das sich auch noch auswachsen würde. Also ich will nochmal sagen, wir wissen alle nicht, plötzliche Heilungen sind ausgesprochen selten. Aber Heilungen, die sich über einige Zeit hinziehen, die kommen relativ häufig vor.
Und woran merkte zum Beispiel der Herr Eckert oder der Pfarrer Eckert, Sie haben jetzt gesagt, er hat eine Dreiviertelstunde gebetet. Woher wusste der, dass er jetzt zum Beispiel jetzt aufhören kann oder dass er nicht aufhören kann und so?
Ja, das kommt also, da gibt es schon Berichte darüber, dass man innerlich spürt, jetzt kann ich allmählich zu Ende kommen. Das ist ein inneres Gespür, das also bei gerade solchen Fällen höre ich das immer wieder. Auch zum Beispiel, wenn aus der Ferne gebetet wird, dass man, ach ja, heute habe ich so einen Fall gelesen auch, da war auch die Gabe der Kenntnis dabei, nämlich jemand sah im Geiste, dass er für eine bestimmte Person, der es im Moment sehr schlecht geht, muss er beten. Und er hat also eine längere Zeit für diese Person gebetet, die er nicht gesehen hat, sondern nur im Geist gesehen hatte. Und dann sagte er, plötzlich sah er, wie diese Person wieder gesund aufsteht und da hat er aufgehört mit Beten. Und dann hat sich gezeigt, genau zu der Zeit, wo er gebetet hat, ging es dem Betreffenden ganz schlecht und tatsächlich plötzlich kam die Besserung und er stand auf und das hat er alles aus der Ferne mitgekriegt. Also überhaupt, dieses sich vom Herrn auch hier führen lassen, dass ich spüre, was soll ich tun? Bei Pater Pio war das ganz ausgeprägt. Er wusste also sehr genau, was er tun darf und was er nicht tun darf.
Herzlichen Dank.
Ach ja, nochmal zu diesem Nicht-Heilen. Ja. Bei Pater Pio, der sagte zu manchen Leuten, für sie ist von Gott keine Heilung vorgesehen, denn wenn sie geheilt würden, würden sie ihr Seelenheil verlieren. Also er gab der Erkenntnis, er sieht, Gesundheit muss nicht unbedingt zum Nutzen für die Person sein, sondern kann auch gefährlich werden.
Dankeschön.
Ja, Gottes Segen Ihnen und Heilung wünsche ich Ihnen.
Ja, dankeschön. Vergelt's Gott. Ade. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, dass man Herr Petri noch ganz kurz draufnehmen können. Herr Petri, geht's ganz kurz?
Ja, ich versuche es ganz kurz.
Es ist lieb.
Ja, Petri Sünner, 40 Kilometer nordöstlich von Fulda. Herr Pfarrer Lochner, ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Pfarrer Borlaug auch, sowie die Hörer. Ich möchte nur ganz kurz Zeugnis geben. Diese Heilungen passieren heute auch noch. Ich habe im letzten Jahr so eine Heilung geschenkt bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes geschenkt. Und zwar war ich zu Exerzitien bei Pater James Maniakel, einem Missionar des heiligen Franz von Sales, der auch hier in Deutschland wie in anderen Ländern, ich glaube in 56 Ländern weltweit, charismatische Exerzitien predigt. Und ich wusste vorher mit Charismatik eigentlich relativ wenig anzufangen, wurde dort aber dann ganz spontan geheilt. Mir ging es mehr um das Herz, weil ich da verstockt war und das nicht richtig weggekriegt hatte. Und auch seit dem Tod meines Bruders immer so eine diffuse Angst hatte. So bin ich hingefahren zu dieser Exerzitien und wurde dann also wunderbar geheilt. Ich war vorher kaffeesüchtig, so komisch das klingt, das ist vielleicht nicht schlimm, aber ich musste immer meinen Kaffee trinken, weil ich sonst massive Kopfschmerzen gekriegt habe. Diese Kaffeesucht war von einem auf den anderen Tag geheilt und der Herr macht ja, wenn er was macht, dann macht er es richtig. Das heißt also, er hat mir dann diese Ängste entgenommen. Mir ist das Monate später aufgefallen, dass ich keine Gliederschmerzen mehr hatte, also die hat er auch dabei mit weggenommen. Ich will eigentlich nur Werbung machen für Pater James Maniakel, der auch aus ganz katholischen Milieu kommt. Das heißt, bei ihm kann man zutiefst sicher sein, das, was er vertritt, ist ganz fest katholisch. Und das war mir auch sehr wichtig, gerade weil ich nicht so richtig wusste, auf was ich mich einlasse.
Herzlichen Dank, Herr Petri, für dieses Zeugnis noch.
Ja, ich kenne Pater James auch.
Ja.
Ich habe ihn erlebt.
Ja, das ist der Pastor. Weiß.
Okay. Ja, ich glaube, wir haben einen Trost noch, Pfarrer Lochner, dass wir ja Sie nächsten Dienstag wiederhören dürfen.
Ja.
Mit was für einem Thema?
Ja, da geht es also um die Gabe der Unterscheidung der Geister, aber vielleicht auch noch ein bisschen um die Gaben, über die wir jetzt nicht näher gesprochen haben. Es gibt ja sehr viel mehr Gaben als nur die 6, die wir jetzt für die Sendung ausgewählt haben.
Dafür freuen wir uns ganz, ganz herzlich und Ihnen, Pfarrer Lochner, ein herzliches Vergelt's Gott.
Ja, ich danke Ihnen auch und auch der Technik und allen, die jetzt an der Sendung beteiligt waren, allen Anrufern. Gottes Segen.
Und auch ich möchte gern an Frau Lautner noch einen Dank sagen und zurückgeben ans Studio. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Barlug.
Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit auf.